Wir sprachen eben mit Lea Hartung, einer der Organisatoren des Projektes Third Generation Buchenwald. Morgen gibt es dazu eine sozusagen konzentrierende Veranstaltung im Weimarer Monami. Und einer der Teilnehmenden am morgigen Treffen wird Kamil Merczak sein. Einer seiner Großväter hat in Auschwitz überlebt, der andere als Soldat der polnischen Division der Sowjetarmee Deutschland vom Faschismus befreit. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen nach Thüringen.
Ja, also du hast natürlich von deinen Großeltern natürlich einiges mitbekommen und das ist vielleicht auch dein Grund, dich heute gegen Faschismus, Rassismus und Krieg zu engagieren. Aber habt ihr denn eigentlich noch miteinander sprechen können über die Zeit des Nationalsozialismus, also du mit deinen Großeltern?
Das konnte ich sehr wohl und man muss auch bedenken, und das war wahrscheinlich ähnlich wie damals auch noch in der DDR, dass Antifaschismus eine wichtige Identität auch war für viele von uns. Und das ist aber mit der Abwicklung des ganzen Ostblocks, sowohl Polens als auch der DDR, ja auch verdrängt worden. Also man hat mit der Abwicklung der DDR auch den Antifaschismus abgewickelt als eine Staatsdoktrin und ihn nicht als eine wichtige Voraussetzung für eine demokratische Gesellschaft verstanden. Und ich selber konnte direkt persönlich natürlich den Vorteil nutzen, dass ich mit meinen beiden Großeltern sprechen konnte, wobei der Auschwitz-Großvater, wie ich ihn immer genannt habe, relativ früh gestorben ist, schon in den 80er Jahren. Und ich erinnere mich aber an Treffen und Gespräche noch im Krankenhaus, bevor er starb, und auch an bestimmte Erlebnisse, die er aus Auschwitz mit sich getragen hat, wie er sich zum Beispiel, als er krank war, versteckt hat, um nicht zur Arbeit zu gehen, dass er sich noch zum Appell hat blicken lassen, abzählen und dann sich einfach versteckt hat. Und irgendwie es geschafft hat zu überleben. Das Interessante an ihm ist, dass er in die Strafkompanie dafür kam und aus dieser Strafkompanie glücklicherweise nach Buchenwald. Glücklicherweise natürlich in Anführungszeichen. Hm. Aber deswegen gibt es diese Verbindung dann.
Er war dann nicht mehr im Vernichtungslager sozusagen.
Ja. Eben. Wobei natürlich man hier wohl kaum auch von einer Besserstellung sprechen kann.
Es ist schwierig, das zu vergleichen, aber natürlich war Auschwitz war eher auf die direkte physische Vernichtung ausgerichtet und Buchenwald ja auf die Vernichtung durch Arbeit. Was nun besser ist, schlechter kann man natürlich nicht so bewerten, das ist richtig. Ja.
Das Interessante dabei ist, dass seine Gehenna auch gar nicht in Buchenwald aufgehört hat, sondern er dann weiter nach Dachau transportiert wurde. Mhm. Und da wurde er dann von der 42. Infanteriedivision der US-Armee befreit, glücklicherweise. Meine Oma war übrigens auch dann in Bayern befreit worden von Amerikanern. Sie war Zwangsarbeiterin in Bayreuth. Und ich glaube, viele Osteuropäer können etwas Ähnliches über ihre Familiengeschichte sagen.
Da müsste man vielleicht noch dazu sagen, das haben wir jetzt nicht gemacht, dass du kommst aus Polen ursprünglich und deine Familie natürlich auch. Und also deshalb die Zwangsarbeit, die Verschleppung auch und auch die auch jüdischer Herkunft, glaube ich, oder?
In diesem Fall nicht. Also mein Großvater ist im Rahmen einer Razzia wahrscheinlich der Gestapo in die Hände gekommen. Aha. Und irgendwas hat nicht gepasst. Er hat den Grund der Verhaftung damals, er wurde in Łódź von der Gestapo verhört, hat er sich nie geäußert, hat das auch meinem Vater nicht gesagt. Und das muss man auch so sehen. Ich glaube, die Nachkriegsgeneration hatte auch etwas anderes im Kopf. Ich meine, wenn man als Kind aufwächst zwischen zerstörten Panzern und Ruinen, da hat diese Generation, die kurz nach dem Krieg geboren wurde, wie eben zum Beispiel meine Eltern, die hat natürlich was ganz anderes interessiert.
Oder sie haben dann die Fragen eben sehr, sehr spät erst gestellt. Ne?
So. Genau, und da war es leider auch zu spät. Und jetzt sehe ich auch, dass viele Sachen für die jüngere Generation eigentlich nur noch erfahrbar wird aus Geschichtsbüchern, aber nicht mehr aus direkten Treffen. Also die Bundesrepublik oder Gesamtdeutschland hat sich ja nicht viel Mühe gemacht, in die Schulen zum Beispiel Widerstandskämpfer einzuladen, wie das zum Beispiel noch in der DDR oder in Polen der Fall war, dass wir direkt auch in der Schule einfach mit Opfern von Konzentrationslagern und Widerstandskämpfern sprechen konnten. Und das war eine Selbstverständlichkeit, als unsere Identität.
Ja, trotzdem, darf ich mal zwischenfragen, findest denn du, dass dieser, ja, so ich nenne es jetzt mal verordnete Antifaschismus, also wirklich dazu beigetragen hat? Ich kann mich erinnern, also ich bin selbst auch aus Überzeugung so groß geworden, wie du das beschreibst, ohne jetzt auch familiären Hintergrund dazu haben, so konkret wie du, aber ich weiß es auch von vielen meiner Generation, dass sie eher dann, ja, dass es ihnen sonst wo vorbeiging letztendlich, gerade durch diese Verordnung. Meinst du, das ist...
Ich glaube, das muss man individuell sehen von... Wer welche Erfahrung gemacht hat. Ich habe eher eine positive Erfahrung damit gemacht und empfinde es eigentlich als unerträglich, dass im Rahmen einer Totalitarismus-Auseinandersetzung nach 89 eine sehr massive Geschichtspolitik sowohl in Polen als auch in Frankreich oder in dem wiedervereinigten Deutschland geführt wird, wo der Antifaschismus eben als verordnet oder zwangsverordnet oder als Staatsdoktrin etikettiert wird und man dadurch den Schluss zieht, ja, dann braucht man auch keinen Antifaschismus.
Er wird dann diskreditiert geradezu. Ja.
Genau.
Ja.
Ich hatte die Gelegenheit, vor einigen Tagen mit einem französisch-italienischen Historiker zu sprechen, Enzo Traverso. Das Gespräch werden wir auch im kommenden Telegraph der ostdeutschen Zeitschrift der linken DDR-Opposition. Einige erinnern sich vielleicht noch an die Umweltblätter, das ist dieselbe Zeitschrift, die dann kurz vor der Wende umbenannt wurde. Und Enzo erzählt was Interessantes, gerade eben über diesen Umgang mit Antifaschismus, dass man sich auch etwas Neues gesetzt hat. Also das wiedervereinigte Deutschland hat sich den 20. Juli als Ersatz sozusagen gestellt. Nur beim genauen Hinsehen weiß man, dass das Attentat vom 20. Juli gar kein Antifaschismus war. Wenn überhaupt ein Antihitlerismus im Sinne von wir müssen Hitler beseitigen, damit es irgendwie weitergeht. Mhm. Und in diesem Sinne, auch aus polnischer Perspektive, wäre es mir eigentlich egal, ob mein Großvater gefoltert oder ermordet wird von irgendwelchen Junkern aus Preußen, die die weiße Handschuhe tragen und adlige Abstammung haben, oder von irgendwelchen Nazis aus Schaumburg-Lippe, die den Ghettoaufstand zum Beispiel niedergemetzelt haben. Also das für mich spielte diese kleine Spielerei der gesamtdeutschen Geschichte, wie sie jetzt betrieben wird, eigentlich keine Rolle. Und das Problem ist, dass Antifaschismus heute sehr stark eben unter Druck steht, auch gerade mit dieser Extremismusdebatte, dass man versucht, berechtigte antirassistische und antifaschistische Arbeit gerade bei uns in der ostdeutschen Provinz sozusagen auf einer Ebene zu stellen mit Rechtsextremismus oder überhaupt Extremismus. Das ist also beide eine Gefahr wären für die Demokratie. Das finde ich eigentlich unerträglich.
Also jeder Art von Antifaschismus, der nicht irgendwie nur als Etikett funktioniert, sondern sagen wir mal, radikal an die Wurzeln geht, nämlich auch an die Kapitalismuskritik, die wird diskreditiert derzeit.
Ja, es ist bezeichnend, wenn man sich den Verfassungsschutzbericht von 2008 vom Bundesministerium des Innern anschaut, ist schon im Vorwort etwas ganz Interessantes. Da steht nämlich, dass dieser Verfassungsschutzbericht eigentlich ein Ausdruck der Entscheidung des Grundgesetzes für eine wehrhafte Demokratie sein soll, die richtige Konsequenz aus dem Scheitern der Weimarer Republik gezogen hat. Und das Interessante ist, dass dort direkte Aktion gegen Neofaschisten und Antifaschismus als solcher überhaupt kriminalisiert wird, weil er das kapitalistische System bekämpft. Und es wird ausgeführt, und das ist deswegen falsch, weil man annimmt, dass... und das soll falsch sein, dass Faschismus irgendwas mit Kapitalismus zu tun hat, also dass die Wurzeln ihm immanent sind, dann müsste man eigentlich auch einige Schriften von Adorno verbieten. Denn eigentlich ist es auch seine Gesellschaftsanalyse. Und daran sieht man schon, wie diese neuesten Repressionen auch zusammenhängen mit einer neuen pseudowissenschaftlichen Auffassung überhaupt von der Gesellschaftsformation, in der wir leben.
Na, Verdrängung funktioniert ja immer so, dass man sich distanziert von etwas. Und Faschismus ist natürlich nur ein Unfall der Geschichte aus dieser Sichtweise, ne?
Ja, natürlich. Interessante ist aber, dass der Liberalismus eigentlich mit dem Ausbruch des Faschismus mit 33 am Ende war. Also er hat komplett auf ganzer Linie versagt. Mhm. Und wie von Zauberhand wurde er dann 89 wiederbelebt. Und das ist auch ein Zeichen von der Schwäche von uns Antifaschisten, glaube ich, dass wir 89 nicht in der Lage waren, eine Alternative glaubhaft zu machen.
Mhm. Stoff genug zum Diskutieren, auch morgen konkret bei dem Projekt Dritte Generation Buchenwald. Du wirst dabei sein. Was erhoffst du, auch an dich die Frage nochmal, was erhoffst du dir konkret von dieser Begegnung?
Also ich würde gerne andere... Es sind zwei Sachen. Einmal, das, was wir gerade besprochen haben, mit dem nach wie vor aktuellen antifaschistischen Widerstand gegen Nazis und Rassismus. Ich glaube nicht, dass wir einen zweiten Faschismus gerade jetzt befürchten müssen, aber wir haben zu befürchten eine massive rassistische Politik, und dagegen müsste man sich gemeinsam international auch wehren, weil das ein europäisches Problem auch ist. Und die zweite Sache ist persönlich, wo ich mich auch an dieses Thema immer wieder, wenn ich in Auschwitz bin oder in einem anderen Konzentrationslager wie Buchenwald, dann ist es schwierig, sich diesem Thema überhaupt anzunähern, weil man, es ist jedes Mal wie, als ob man halluziniert, wenn man sich diese Baracken ansieht und das, was da passiert ist. Und ich glaube, ich verdränge es etwas, aber eigentlich geht es mir auch darum, um zu sehen, wie die anderen in der Familie das verarbeiten, was passiert ist, was auch nach dem Krieg passiert ist mit diesen Leuten, wie sie gelitten haben und wie faktisch, das vergisst man heute, man spricht zum Beispiel von Syndromen, wenn Leute aus Vietnam zurückkommen, die gekämpft haben und so weiter. Aber faktisch hat sich um diese Leute keiner nach dem Krieg gekümmert. Mhm. Es gab nicht irgendwelche große psychologische Programme zur, was weiß ich, wie soll man das nennen, Aufarbeitung, Bearbeitung, und die Leute sind ja alle traumatisiert gewesen und sie gingen sofort nach 45 an die Arbeit und haben zum Beispiel in Polen mit viel Enthusiasmus ein anderes System aufgebaut, um eben das zu verhindern, was passiert ist. Ich denke hier an Sigmund Baumann zum Beispiel, aber auch alle anderen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und das auch verhindern wollten, was passiert ist. Mhm. Aber faktisch hat sich, glaube ich, keiner so richtig gekümmert, und das ist irgendwie in irgendeiner Form auch in den Familien geblieben, glaube ich. Dass das weitergetragen wird, dass das etwas nicht aufgearbeitet wird. Ich will euch nicht die Zeit stehlen, aber das Problem ist, glaube ich, auch, dass gerade bei unserer Familie es auch eine Kontinuität, glaube ich, gibt. Ich wurde auch zweimal schon von Nazis überfallen in Brandenburg während der Studienzeit, und insofern gibt es da leider auch eine familiäre Kontinuität von Faschismus und Neofaschismus.
Trotzdem wünsche ich dir erstmal natürlich, dass der Austausch mit anderen Nachkommen von Opfern der Konzentrationslagern, dass der dir dabei hilft. Also der Kontakt, auch der internationale Kontakt dabei. Schönen Dank, Kamil Maciak, und dann am Wochenende jetzt in Weimar. Alles Gute für euch und toi toi toi.
Dankeschön, solidarische antifaschistische Grüße nach Thüringen.
Tschüss.
Tschüss.